Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ein Buch ist Du kannst, wenn du willst. Frau Kneißler, die Verlagsleitung von Delius Glasing. Mich haben sie jetzt vorgeschickt, weil ich dazu eine kleine Geschichte erzählen kann. Ich habe Antje Wenzel vor 2,5 Jahren in der Nähe von Dresden in, wie ist das nochmal, Kamenz, die Hutbergbühne, hatten wir uns kennengelernt. Sie hatte mein Buch gelesen, Running Wild, das ich vor 2-3 Jahren geschrieben habe, hatte Kontakt mit mir aufgenommen und hatte den Wunsch, was ganz Besonderes für sich zu schaffen, anzugehen, eine große Aufgabe. Die beiden Damen werden da gleich zu kommen. Und ich hatte mich mit ihr getroffen und war damals sehr beeindruckt von der jungen Frau. Das eine war ihr Charme, aber das andere war so der ganz klare Blick, eine große Geschichte anzugehen, die im ersten Moment fast unlösbar schien, nämlich mit einer Stoffwechselerkrankung und verhältnismäßig hohem Gewicht am Ende ein Wüstenrennen in Namibia zu laufen über 250 Kilometer. Und als wir uns trafen in Kamenz, war für mich das Beeindruckende der Mut und die Klarheit, das anzugehen. Keine Allüren, nicht dieses ewige auf Facebook, hallo, ich bin's, ich bin die Beste, ich habe was Großes vor, ihr müsst es alle liken. Sondern sie war ganz ruhig, sie war ganz, ganz konzentriert auf das Thema, ohne dabei so dieses Angeberische oder dieses Heraushängende zu haben. Und das hatte mich sehr beeindruckt. Die Aufgabenstellung war damals schwer. Und wir haben gesagt, wir machen ein Konzept, das da heißt, wie bereiten wir uns auf so eine große Aufgabe vor mit kleinen Schritten? Die ersten Schritte müssen in die richtige Richtung gehen. Antje wird darüber gleich berichten. Ihre Ärzte in Dresden damals hatten gesagt, Frau Wenzel, laufen, das wird nicht gehen. Aquajogging ist der richtige Sport für Sie. Und was daraus wurde, werden die beiden Damen uns jetzt erzählen. Bitte einen herzlichen Applaus für Antje Wenzel und Nadja Kneißler. Vielen Dank.
Ja, herzlich willkommen hier im Publikum, Antje Wenzel. Extremläufer, Extremsportler stellt man sich ja eher vor wie Raphael. Raphael, kommst du noch mal kurz näher? Man stellt sich vor, das sind so ein bisschen verhärmte Gestalten, weil die ja wahnsinnig viel Sport machen. Die haben so eingefallene Bäckchen, sind ganz dünn und sehnig. Und jetzt haben wir hier eine Extremsportlerin, die einfach fantastisch aussieht. Die hat überhaupt keine eingefallenen Bäckchen. Die ist wohlproportioniert und hat an den richtigen Stellen, wo eine Frau das haben muss, auch ein paar schöne Pölsterchen, auf die ich ganz neidisch werde. Wie kommt das? Was ist der Grund dafür, dass du sowohl Extremsportlerin bist, als auch eine Frau mit richtig vielen Rundungen? Was ist der Hintergrund? Raphael hat schon was angedeutet.
Genau, also geht das? Ja. Zum einen ist es halt so, ich bin zum Laufen gekommen, weil ich einfach was machen wollte. Ist das besser? Ich wollte so einen Extremlauf machen, weil ich mich total für die Wüste interessiert habe. Und gerade dieser Laufsport ist halt eine Geschichte, die ist für jeden da. Also ob man jetzt wirklich Topläufer ist oder Hobbyläufer ist, es kann einfach jeder machen. Und das ist das Faszinierende in der ganzen Laufszene, dass ob man jetzt vorn läuft und wirklich Topzeiten erreichen möchte oder ob man für sich ein eigenes Ziel hat und ankommen möchte, man läuft das gleiche Rennen mit allen zusammen, jeder sieht das Gleiche, jeder läuft die gleiche Strecke. Und das war für mich der Grund zu sagen, okay, ich probiere das, auch wenn ich jetzt nicht so der Statur eines ganz typischen Läufers entspreche. Ich sage immer, ich bin nicht mit kenianischen Wunderlaufbeinchen gesegnet, aber ich kann trotzdem laufen. Ich hab Beine und ich kann laufen. Und bei mir kam hinzu, dass ich an einer Krankheit leide. Das ist eine Stoffwechselkrankheit und nennt sich Lipödem. Und das macht es mir halt etwas schwerer zu laufen. Aber das bedeutet nicht, dass ich das nicht kann. Und ich wollte einfach für mich sagen, ich mache das.
Antje, deine Krankheit Lipödem ist eine Erkrankung, bei der sich die Fettzellen vermehren. Man kriegt einfach, also man hat ein total schönes Gesicht und einen wunderbaren Oberkörper. Und da unten, wo wir Frauen ja gerne mal so ein bisschen Probleme haben, da wird es dann richtig heftig. Und das heißt, du bist ja wirklich mit einem Handicap an den Start gegangen bei deiner Laufkarriere. Du hast wirklich damals Kleidergröße 48 getragen. Du warst wirklich, du hast schon einige Kilos mehr mitgebracht. Wie war denn das in deinem Leben, bevor du diese Diagnose gekriegt hast, die du erst 2017 überhaupt bekommen hast? Wie ging es dir als Teenager? Wie war dein Leben? Da warst du ja auch schon so ein bisschen moppelig.
Richtig, genau. Also das ist ein einziges Auf und Ab gewesen. Im Prinzip schon als Kind war ich immer ein bisschen moppelig gewesen. Und ja, in der Pubertät fängt man dann natürlich an und denkt sich, ich muss jetzt was tun. Man merkt, es wird immer mehr. Und ich habe angefangen, Sport zu treiben, bin ins Fitnessstudio gegangen, habe auf Ernährung geachtet. Ich habe Fastenkuren gemacht. Ich habe teilweise gehungert sogar. Und habe festgestellt, dass es eigentlich nicht wirklich viel bringt. Also man hat dann immer mal ein paar Kilo verloren und da ist man glücklich gewesen. Und dann ist es wieder nach oben gegangen. Es hat nie den gewünschten Erfolg gebracht.
Du hast aber damals ja noch nicht gewusst, dass es sich um eine Krankheit handelt. Du dachtest, es ist einfach, ich habe halt ein paar Pfunde zu viel und kämpfe dagegen. Es gab auch eine Phase in deinem Leben, da warst du so eine Gothic Lady, hast nur noch schwarze Klamotten getragen und glaube ich auch ordentlich viel so Metall irgendwie an dir dran. Warum?
Ja, das war einfach eine Szene gewesen. Man konnte sein, wie man will. Also niemand hat irgendwas Negatives gesagt. Man konnte sich kleiden, wie man will. Man musste sich nicht rechtfertigen für irgendwas. Das ist einfach eine Sache gewesen. Man hat natürlich provoziert auch mit dem Kleidungsstil, aber ich habe mich da in einer Gemeinschaft wiedergefunden, wo ich einfach akzeptiert wurde. Und ich muss dazu sagen, das war für mich wirklich eine Zeit, da hatte ich 125 Kilo und das war dann schon so mein Höchstgewicht gewesen. Und ich habe mich natürlich selbst total unwohl gefühlt und das ist natürlich schon irgendwo eine Flucht auch gewesen in der Szene, aber in der ich mich aufgehoben gefühlt habe.
Dann kam aber ein Moment, der mich in deinem Buch total fasziniert hat. Du schreibst in deinem Buch ja auch über diese Zeit als Kind, als Teenager, wo du schon gekämpft hast mit dem Gewicht. Und dann kommt ein Punkt, wo du was ganz Spannendes gemacht hast, was ganz Neues. Was hast du gemacht? Was war der Wendepunkt?
Genau, also ich habe dann gesagt, ich tue doch wieder was für meinen Körper. Ich habe sehr viel Sport gemacht, habe gemerkt, dass sich da auch wieder was tut, bis zu einem gewissen Punkt. Und irgendwann habe ich gesagt, so, ich akzeptiere jetzt meinen Körper, wie er ist, auch mit Rundungen. Ich werde nie schlank sein, aber ich habe Frieden geschlossen mit meinem Körper. Und habe dann mich, ja, ich habe schon gerne immer selber fotografiert und habe dann die Seite gewechselt und bin selbst als Curvy-Model tätig gewesen und bin es jetzt immer noch. Und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und ganz, ganz viel Selbstvertrauen gegeben. Das ist einfach eine Geschichte, die ich mir eigentlich nie zugetraut habe und dann einfach gesagt habe, ich mache das jetzt einfach mal und habe gemerkt, dass das gut für mich ist.
Also schon mal ein toller Schritt, der auch schon genau das Motto deines Buches wiedergibt. Du kannst, wenn du willst. Du hast einfach gesagt, mein Körper ist, wie er ist und ich mag ihn jetzt und ich zeige ihn jetzt auch. Finde ich total toll. Jetzt wollen wir aber doch mal noch mal ein bisschen auf das Thema Laufen kommen. Wann hast du oder warum hast du gesagt, nach all deinen vorher gescheiterten Sportversuchen, die du schon hinter dir hattest, warum hast du gesagt, jetzt ist Laufen meins? Was hat dich dazu inspiriert?
Das kam durch meinen Freund Ralf. Ich habe ihn begleitet zu einer Marathonveranstaltung, bin dort das erste Mal als Zuschauerin mit gewesen und das hat mich fasziniert. Also eigentlich hatte ich mir ein fünfstündiges Shoppingprogramm ausgesucht, weil ich eigentlich nur mit hingefahren bin und ich wollte ihn da laufen lassen und dann mein Ding machen, aber ich bin da nicht mehr weggekommen. Also ich habe zum ersten Mal in meinem Leben eine Marathonmesse besucht, war fasziniert davon, habe mir da sogar, glaube ich, mein erstes Laufshirt gekauft, obwohl ich nicht mal vorhatte, da direkt zu laufen. Dann habe ich an der Strecke gestanden und habe alle mit angefeuert. Ich stand im Ziel, habe gesehen, wie sich alle gefreut haben und habe für mich so gedacht, Mensch, irgendwie willst du das selbst mal erleben, sowas. Und da sind so die ersten Gedanken aufgekommen.
Also inzwischen weiß ich, weil ich ja das Buch gelesen habe, wenn bei Antje ein Gedanke aufkommt, dann dauert es nicht mehr allzu lange, bis die Taten folgen. Wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe aus dem Buch, bist du 3 Wochen nach diesem Marathon deinen ersten Halbmarathon gelaufen.
Das ist richtig, ja. Vielleicht ein bisschen zu schnell, gebe ich zu. Im Nachhinein war das vielleicht mehr Raubbau am Körper, als dass es mir etwas genutzt hat. Ich habe meinen ersten Wettkampf gemacht, 10 Kilometer Lauf in Leipzig. Und es war eine fantastische Erfahrung gewesen. Und eine Woche später war bei mir in der Heimat, in Bischofswerda, ein Langstreckenlauf, Halbmarathon. Und da habe ich gesagt, Mensch, warum eigentlich nicht? Leipzig hat funktioniert und wenn ich nur langsam genug laufe, dann werde ich den Halbmarathon halt auch schaffen. Aber dass Volksläufe alles andere als gemütlich sind, das durfte ich dann erfahren.
Du hast dann auch gar nicht sehr viel später deinen ersten Marathon hinter dich gebracht, in Frankfurt, glaube ich.
Genau, das ist in Frankfurt gewesen, richtig. Ja.
Und dann hat dich das Lauffieber gepackt. Als nächstes bist du einen ersten Ultralauf eigentlich gelaufen, einen langen Lauf auf Boa Vista. Erzähl uns mal, wo ist Boa Vista und wie kommt man auf die vollkommen irre Idee, da sowas Langes zu laufen, wenn man noch gar nicht viel Lauferfahrung hat?
Also Boa Vista, das ist eine Insel auf den Kapverden in Afrika und ich habe die Verbindung zu Boa Vista schon ein paar Jahre früher gehabt. Ich habe meinen Freund da kennengelernt, ich habe selbst da Urlaub gemacht und ich hatte ja nun schon die Idee, diesen Lauf in Namibia zu machen. Und in Vorbereitung darauf habe ich mir gedacht, ich suche mir eine etwas kürzere Strecke, um einfach mal zu testen, wie das so ist. Also im Sand laufen, bei Hitze, mit einem Rucksack auf dem Rücken und alles, was so dazugehört.
Und wie war's dann in der Realität, wenn man dann mal im Sand läuft, mit dem Rucksack auf dem Rücken, mit allem, was dazugehört? In deinem Buch sind das dramatische Stellen. Erzähl mal ganz kurz noch in ein paar Worten, wie du dich gefühlt hast, was passiert ist auf Boa Vista.
Also ich war erst ganz optimistisch und musste während des Laufens feststellen, dass das dann doch alles ganz anders kam. Ich habe mir extrem die Füße wund gelaufen. Ich habe mir wahnsinnige Blasen geholt, die zwischendurch geplatzt sind. Ich musste zwischendurch die Schuhe ausziehen, was der größte Fehler eigentlich gewesen ist, um da wieder reinzukommen. Also die Füße dehnen sich auch aus, das wird immer alles heftiger. Und ja, dann kam die Hitze dazu, der Sand, der Schweiß und das reibt an den Beinen. Das ist ein Gefühl gewesen, das kannte ich nicht. Also das im Sand laufen ist schon nochmal was ganz, ganz anderes als jetzt zu Hause irgendwo im Wald oder so ein Straßenmarathon. Und den Rucksack auf dem Rücken, ich hatte das nicht trainiert vorher im Training. Ich bin da einfach losgelaufen. Also ich habe da viele Fehler gemacht, muss ich sagen.
Lies uns doch mal ein ganz kleines Stück aus dem Buch, in dem es um den Lauf in Boa Vista geht.
Das, was da in den folgenden Stunden passiert, hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht ausmalen können. Energiemäßig habe ich ein riesiges Defizit. Also versuche ich zu essen, bekomme aber kaum etwas runter. Jeder Bissen bleibt mir im Hals stecken, verursacht Brechreiz und das mittlerweile warme Wasser aus der Trinkflasche tut sein Übriges. Ich habe keine Kraft mehr, meine Salztabletten aus der Tasche zu kramen. Also lasse ich es. Die Sonnencreme ist irgendwo in den Tiefen meines Rucksacks verschwunden. Zu anstrengend, danach zu suchen. Dafür bekomme ich prompt die Quittung. Schnell fühle ich mich wie ein gegrilltes Hühnchen. Ich bin puterrot, überall Sonnenbrand. Meine Oberschenkel reiben aneinander. Und bei dieser Mischung aus Schweiß, Salz und Sand fühlt sich jeder meiner Schritte so an, als würden meine Beine mit Schmirgelpapier bearbeitet werden. An meine Füße will ich gar nicht denken. Mehrere Blasen sind beim Laufen von selbst geplatzt. Jedes Mal durchfährt mich ein stechender und brennender Schmerz, der irgendwann in ein Taubheitsgefühl übergeht. Nach und nach erreicht dieser Schmerz jede einzelne Zehe. Ich bin mir nicht sicher, ob die Flüssigkeit, die ich in meinen Socken spüre, Blut oder etwas anderes ist. Ich entscheide mich dafür, erst am nächsten Checkpoint nachzusehen. Ein Arzt sollte vor Ort sein. Doch Pustekuchen. 45 Kilometer liegen hinter mir. Mein Blick auf meine aufgelösten, blutigen Füße bekomme ich einen Heulkrampf. Wie soll ich so noch 30 Kilometer schaffen? Zaffa betreut den Checkpoint. Er sagt nichts. Wie soll er mich auch ansprechen? Er spricht nur Italienisch. Aber seine Blicke sagen alles. Hör auf, Mädel, meint genau der Typ, der mehrere Achttausender erklommen und dafür mit erfrorenen, abgestorbenen Zähnen bezahlt hat. Irgendwie schaffe ich es wieder hinein in meine Schuhe und bereue es, diese überhaupt ausgezogen zu haben. Denn jetzt nach dem Aufstechen der übrig gebliebenen Blasen sind die Schmerzen kaum noch zum Aushalten. Humpelnd mache ich mich auf den Weg, direkt am Meer entlang, kilometerweit durch tiefen Sand, hinein in den Sonnenuntergang. Still schlurfe ich vor mich hin, geistig völlig weggedreht, als wäre ich in einer anderen Welt. Meine Schritte werden langsamer und kürzer. Der Weg scheint unendlich. Die 16 Stunden... Die 16 Stunden Zeitlimit sind schon längst vorüber, als aus dem Dunkel der Nacht ein Jeep erscheint. Es ist Pier Giorgio. Möchtest du aufhören? Dann steig ein. Wir bringen dich zurück. Ich habe nur eine Frage. Wenn ich weitermache, das Ziel erreiche, egal wann, habe ich es dann geschafft? Er, ja. Ich wische mir ein paar Tränen aus dem Gesicht, schaue ihm tief in die Augen und antworte, danke, aber ich gehe zu Fuß.
Also man merkt schon, du bist eine echte Kämpferin. Jetzt ist da ein Thema, das in deinem Buch auch eine Rolle spielt, eine Truppe, die nennt sich Little Desert Runners Club. Was hat's denn damit auf sich?
Ja, und zwar, das ist ein gegründeter Club von Raphael Fuchsgruber. Er sagt immer gern dazu, ein Club von umherlaufenden Irren. Und zwar geht's da um Läufer, die sich zusammengeschlossen haben, um einmal durch die Wüste zusammenzulaufen, die das noch nie zuvor gemacht haben und einfach das Interesse haben und so ein bisschen Hilfe noch brauchen, an die Hand genommen werden, gerade was die Sachen Equipment, Trainingsvorbereitung, Nahrung, also Ernährung während des Laufens betrifft. Und ja, da haben sich am Ende 15 Läufer zusammengefunden aus Deutschland, Österreich und Luxemburg. Und wir haben uns dann irgendwann Ende April 2017 gemeinsam auf den Weg gemacht und sind gemeinsam durch die Wüste gelaufen und haben das fast alle geschafft.
250 Kilometer durch die Namibwüste. Was heißt denn das? Wie funktioniert denn so ein Extremlauf? Also ihr kommt da an und dann geht's da irgendwie los. Wie viele Leute laufen da mit? Ist das wie beim New York Marathon? Sind da 5000 am Start? Oder ist das eine kleine Truppe? Wo schlaft ihr? Wascht ihr euch auch mal zwischendurch? Wie funktioniert denn so ein Extremlauf?
Also ein Extremlauf ist jetzt gar nicht zu vergleichen mit so einem großen City-Marathon, Stadtmarathon. Da sind ja tausende Läufer am Start. Und bei diesen Extremläufen, ob das jetzt Wüste ist oder ein anderer Extremlauf, das sind meistens kleinere Gruppen. In Namibia sind wir 100 Läufer gewesen aus 40 verschiedenen Ländern. Und es ist ein Etappenlauf, das heißt, 6 Tage laufen wir. Pro Tag sind das immer so um die 40 Kilometer mit einer langen Etappe von 81 Kilometern. Und alles, was wir brauchen, tragen wir im Rucksack bei uns. Also ob das Nahrung ist oder bestimmtes Pflichtequipment wie Taschenmesser, Signalpfeife, Schlafsack, Medikamente, Pflaster, was man alles braucht. Das muss man auch vorweisen vor dem Rennen. Da gibt's so eine Checkliste und das wird alles abgehakt. Ja, und dann schlafen wir in Zelten. Also wir schlafen zu 8 in Zelten. Wir kennen auch unsere Mitbewohner auf Zeit sozusagen vorher nicht. Das wird auch alles ausgelost und da kann es sein, man hat dann Spanier und eine Französin und wie auch immer. Also es ist total spannend. Genau.
Das heißt ja, ihr lauft jeden Tag einen Marathon, aber das durch Sand. Also das ist sozusagen doppelt harte Bedingungen. Und an diesem einen Tag lauft ihr mal kurz mal zwei Marathons an einem Tag mit diesen 80 Kilometern. Das ist ja eigentlich der komplette Wahnsinn. Du hast in deinem Buch eine ganz schöne Stelle drin, wo du beschreibst bei dieser langen Etappe, was da passiert, als es dunkel wird. Magst du noch mal ein Stück lesen?
Gerne, ja, mach ich. Wo willst du denn jetzt hin? Fragt Manon mich und guckt mich irritiert an, als ich mir den Rucksack wieder auf die Schulter packe. Ich laufe weiter, möchte das jetzt hier schnell hinter mich bringen. Hast du denn keine Angst, so allein in der Nacht? Stimmt, da war doch was, worüber ich mir zu Hause in meiner Rennvorbereitung permanent den Kopf zerbrochen habe. Was ist, wenn ich niemanden habe, der mit mir gemeinsam durch die Nacht läuft? Und jetzt stehe ich hier, mein Gehirn völlig ausgebrannt und spüre keinerlei Angst. 42 Kilometer sind schon geschafft. Es sind ja nur noch 39. Es dauert also nicht mehr lang, vielleicht 3 bis 4 Stunden. Ach ja, wie schön, wenn man nicht mehr richtig denken kann, dafür aber total motiviert ist und nach 10 Kilometern feststellen muss, dass mit der Rechnung etwas nicht stimmt. Ich verabschiede mich von Manon und Ralf, setze mir die Stirnlampe auf den Kopf, lege mir zum ersten Mal in der Wüste Musik auf die Ohren, um die nächtlichen Geräusche nicht mitzubekommen und entschwinde in der Dunkelheit. Den Weg weisen mir jetzt nur kleine Leuchtstäbe, die auf dem Boden verteilt sind. Zum ersten Mal seit dem Startschuss am Morgen fühle ich mich richtig gut. Meine Füße spüre ich nicht. Energie durchströmt meinen Körper. Born to be Wasted von Sound System dröhnt aus meinen Kopfhörern. Ich trällere lautstark mit. Aber erst, als ich mir wirklich sicher bin, allein zu sein. Was für ein Gefühl der Freiheit. Ich sehe kein einziges Licht. Weder vor noch hinter mir. The night's not gonna last, so let's keep it up. We were born to be wasted. Mit Legendary von Welshy Arms nehme ich richtig Fahrt auf und komme wieder ins Laufen. Und damit meine ich wirklich Laufen. Plötzlich entdecke ich Lichter in der Ferne. Sie bewegen sich auf mich zu. Dann erkenne ich darin die Scheinwerfer eines Autos und der nette Ranger am Steuer fragt, ob alles okay sei. Er fährt hier ein bisschen auf und ab, um unliebsame Tiere fernzuhalten. Okay, schön, weiter geht's. Moment, wegen unliebsamer Tiere? Erst später wird mir klar, das war das Löwenmobil zur Ortung der Löwen. Diese sind alle mit einem GPS-Sender versehen, so dass der Ranger genau weiß, wo sich die Löwen gerade aufhalten. Irgendwie hatte ich erfolgreich verdrängt, dass wir in einem Nationalpark unterwegs sind, in dem es natürlich auch Wildtiere und kleine Raubkätzchen gibt.
Du hast die Nacht und die Löwen überstanden und du bist auch ins Ziel gekommen. Was waren deine Erwartungen, als du losgelaufen bist in Namibia und was war deine Platzierung, als du ins Ziel gekommen bist?
Also ich bin mit der Erwartung nach Namibia gegangen, dass ich dieses Rennen einfach schaffen möchte. Ohne irgendwelche Gedanken an Platzierungen, ohne Zeiten. Ich habe mich da völlig frei gemacht. Man hat genügend Zeit zu laufen. Also es ist nicht so, dass man da wirklich in Stress gerät und sagt, ich muss jetzt los und nee, überhaupt nicht. Also es ist genügend Zeit und das hatte ich immer im Hinterkopf. Und dann bin ich von Etappe zu Etappe einfach gelaufen. Ich habe schon gemerkt, dass ich schneller unterwegs war als geplant. Also ich habe immer gedacht, ich werde eine der Letzten sein, die ins Ziel kommt, wenn ich es schaffe, ins Ziel zu kommen. Und es wurde von Tag zu Tag irgendwie besser. Die Platzierungen wurden besser, ohne dass ich mich genau damit beschäftigt habe. Und einen Tag vor der letzten Etappe saß ich mit Ralf im Zelt, wo man die Ergebnislisten einsehen kann. Und habe ich gesagt, ich gucke jetzt einfach mal, an welcher Stelle ich stehe. Und dann habe ich angefangen von ganz unten nach oben und ich habe mich nicht gefunden. Und dann habe ich nochmal von ganz unten nach oben. Und dann habe ich zu Ralf gesagt, stimmt das? Ist das jetzt wahr? Also es war Platz 9 bei den Frauen und ich konnte es nicht glauben. Also das war in dem Moment, habe ich das erste Mal so realisiert, was die ganze Woche eigentlich passiert ist. Und es waren nur noch 10 Kilometer am nächsten Tag und ich wusste, ich werde nicht aufgeben und ich werde es tatsächlich schaffen. Und als ich dann in Namibia über die Ziellinie bin, war einfach nur noch pure Freude da und es ist alles so viel besser gelaufen, als ich das vorher je gedacht hätte.
Das heißt, du warst Platz 9, als du ins Ziel kamst?
Richtig, also bei den Frauen.
Ich finde, das hat jetzt mal einen echten Applaus verdient hier. Ich möchte noch mal ganz kurz auf das Thema deiner Erkrankung zurückkommen. Also du hast eine wahnsinnige Leistung vollbracht, vor allem deshalb, weil du eben nicht die Standardfigur einer Läuferin hattest und du hast sie bis heute nicht. Diese Erkrankung, das Lipödem, ist ja eine, soweit ich das weiß, auch genetisch bisschen vorbelastete Geschichte. Wenn man da genetisch vorbelastet ist, kann sich diese Krankheit entwickeln. Was kann man tun, wenn man diese Diagnose bekommt, die du kurz vor dem Namibia-Lauf bekommen hast? Was sind deine Aussichten für ein Leben mit dieser Krankheit Lipödem?
Ja, also als ich die Diagnose bekommen habe, wusste ich jetzt nicht wirklich, was diese Krankheit mit mir macht. Und für mich war einfach nur die Frage, welches Medikament kann ich nehmen, wie lange wird es dauern, bis ich wieder gesund bin? Und die Antwort darauf war ziemlich ernüchternd, weil es gibt kein Medikament. Das, was angeboten wird, das ist diese konservative Therapie, die auch durch die Krankenkassen getragen wird. Das heißt, maßgefertigte Kompressionsstrümpfe, und Lymphdrainagen mehrmals in der Woche, 4-5 Mal die Woche und das dein Leben lang. Und das auch Sommer wie Winter und das ohne Aussicht auf Heilung, auf Erfolg oder ja auf irgendeine Besserung, weil es einfach nicht heilbar ist. Und das war für mich, ich konnte das nicht akzeptieren. Also mein Leben so einzuschränken mit den Kompressionsstrümpfen und diese viele Zeit der Lymphdrainagen zu opfern, obwohl ich so ein aktiver Mensch bin und was von der Welt sehen möchte. Ich möchte rumreisen, ich möchte weiter laufen, ich möchte in der Wüste. Das war ja mein Ziel, ich wollte in der Wüste laufen. Wie soll das gehen mit Kompressionsstrümpfen? Ging einfach nicht. Und dann habe ich mich erkundigt, was kann man noch tun? Und das ist aber eine Sache, die wird von den Krankenkassen leider nicht getragen. Die ist sehr kostenintensiv. Und das ist die Liposuktion. Und dabei wird das kranke Fett aus dem Körper entnommen. Und genau für diese Variante habe ich mich entschieden. Und ich bin jetzt nach einem halben Jahr durch sozusagen. Also ich hatte 4 Operationen. Die letzte ist jetzt gerade 3 Wochen her. Und ich muss sagen, ich bin ein neuer Mensch. Also es kann man nicht nachempfinden. Man hat Schmerzen, man hat Druckempfindlichkeiten. Es ist, plötzlich wird das alles weggenommen. Also ich habe die erste Operation an den Armen gehabt und ich bin aus der Narkose aufgewacht und konnte meine Arme heben und ich konnte meine Haare waschen, ohne dass ich Schmerzen hatte. Und da wusste ich, das lohnt sich einfach alles und ich werde die anderen OPs genauso weitermachen. Und ja.
Und weil du halt ein Tierwenzel bist, hast du das mit den Operationen genauso konsequent durchgezogen wie so ein Wüstenlauf. Auch dafür, finde ich, hast du einen Applaus verdient. Danke. Wir haben ja jetzt gar nicht so richtig viel über dein Buch geredet. Aber wenn man die Geschichte, die du da drin erzählst und die du total charmant beschreibst und mit ganz schönen Worten auch rüberbringst, ich habe mich da sofort festgelesen, dann fängt das Buch auch damit an, dass du schreibst, es waren ganz schön viele Steine, die mir im Weg lagen, auf dem Weg zu diesem Lauf durch die Wüste. Das fing damit an, dass die Ärzte, das was Raphael schon erzählt hat, dass die Ärzte gesagt haben, Mensch Mädchen, mit dem Gewicht kannst du das alles eigentlich gar nicht machen. Es gab auch ansonsten ja nicht so richtig viele Befürworter außer Raphael, der da hinten steht. Und trotzdem hast du die Steine weggeräumt und hast es gemacht. Und du schreibst in deinem Buch einen sehr, sehr schönen Schlussabschnitt. Liest du uns den noch vor?
Ja, gerne. Auf meinem Weg werden mir bestimmt einige Steine vor die Füße fallen. Laufen? Das ist nichts für Sie. Gehen Sie zum Aquajogging. 250 Kilometer durch die Wüste? Der 10 Kilometer Citylauf tut's auch. Kostenübernahme für notwendige Operation? Abgelehnt. Mich plagen Selbstzweifel. Egal, wie groß dieser Stein sein wird, egal, wie er aussieht oder was auf ihm geschrieben steht, ich werde auf diesen Stein klettern, die Balance halten und die Aussicht genießen. Ich werde lächeln, wieder herabsteigen und weiter meinen Weg gehen. Anderen sagen, wo es lang gehen soll, das ist nicht meins. Das ist mein Weg. Schöne Grüße von mir. Du kannst, wenn du willst.
Vielen, vielen Dank, Antje. Wer möchte, kann das Buch hier noch signieren lassen. Antje steht jetzt noch ein bisschen zur Verfügung. Und wir übergeben das Mikro jetzt nochmal an Antjes Mentor, der sie auf dem Weg in die Wüste und durch die Wüste begleitet hat und der auch ein Buchautor unseres Verlages ist, des Delius Glasing Verlages, Raphael Fuchsgruber. Er hat Antjes Buch mit begleitet und mit auf den Weg gebracht, ist Co-Autor von diesem Buch und ist auch selbst Autor von dem Titel Running Wild und dem Buch Passion Laufen. Und Raphael wird uns jetzt noch ein bisschen mehr zum Thema Extremsport erzählen.
Geht mein Mikro? Super. Habt ihr schön. Wer hätte es gedacht, dass wir heute zusammen hier stehen? Nadja, vielen Dank. Bitteschön. Dass wir hier zusammen stehen, weil vor 2,5 Jahren standen wir in Kamenz auf der Bühne und oder vor der Bühne und kein Mensch hätte das gedacht. Und wenn wir hier so drüber sprechen, dass Antje eine Erkrankung hat, dass sie sich Mühe gegeben hat und so, und dass sie ein wunderbares Ergebnis in Namibia erzielt hat, dann muss man aber auch sehen, dass Antje in den letzten Wochen, im April, in den letzten Wochen vor dem Rennen, pro Woche 20 Stunden trainiert hat, um dieses Rennen in Namibia bis zur Finishline zu schaffen. Kein Mensch ging damals davon aus, dass sie so weit nach vorne kommt, aber das ist halt auch, wenn man eine Idee hat, wenn man ein Bild hat, wenn man sich drum kümmert. Und 20 Stunden Training die Woche, das mache nicht mal ich und ich mache es schon ziemlich intensiv. Sie ist 17 Stunden in der Woche marschiert und dann noch 3 Stunden gelaufen. Und deswegen, der Erfolg, der kommt nicht irgendwie so per Zufall oder von ungefähr. Das war auch ein hartes Stück Arbeit. So. Danke. Danke. So. Ich war das ja damals ein bisschen schuld. Ich laufe schon was länger durch die Gegend. Und mache das sehr gerne. Ich habe auch ein bisschen komplizierte Geschichte. Ich bin eigentlich gar kein Läufer, sondern ich lag dann einfach mal mit Anfang 40 vorm Internisten mit dem Verdacht auf Herzinfarkt. Ich war Alkoholiker, richtig derbe und war da auch wirklich mit dem Rücken an der Wand oder beziehungsweise ich stand schon nicht mehr mit dem Rücken an der Wand, sondern ich war da ganz unten in der Hocke, eine Position, aus der sie schwer wieder rauskommen. Habe das geschafft, habe mich entzogen und habe mit dem Laufen angefangen. Und falls jemand mal denkt, ich will mit dem Laufen anfangen, aber ich schaffe ja keine 3 Kilometer. Mein erster Lauf, nachdem ich wieder gesund war, war genau 3 Kilometer. Heute bereite ich mich gerade vor auf ein Rennen, das wird über 400 Kilometer gehen in 4 Wochen. Das heißt, die ersten Schritte, wenn die in die richtige Richtung gehen, dann kann da ganz viel passieren. Das hat man bei Antje gesehen. Das sieht man bei mir ein bisschen. Das können Sie für sich mit Ihrem Thema, das muss nicht immer das Laufen sein, auch finden. Wir haben nicht so viel Zeit. So, deswegen. Laufen ist das eine. Mittlerweile ist es so, dass es mir eigentlich um die großen Geschichten der Begegnungen geht. Laufen tue ich da viel. Ich komme gerade zurück. Das ist ein Bild aus Mosambik. Da war ich 250 Kilometer laufen entlang des Indischen Ozeans und dann rein in den Dschungel und in den Busch. Und was heute für mich so faszinierend ist, neben der Lauferei, das sind die Begegnungen mit den Menschen. Und hier haben wir so eine Situation, da bin ich an einer Schule vorbeigelaufen und die Kinder dieser Welt, das ist egal, ob sie in Deutschland sind oder in Afrika oder in Mosambik, die Kinder auf den Schulhöfen machen das, was alle Kinder machen, sie spielen. Die Jungs spielen Fußball, die Mädels machen Seilhüpfen, irgendwo in einem Klassenzimmer hören sie, wie Kinder singen. Und das ist da genauso. Und dann kommt aber so ein Irrer wie ich daher, so ein Weißer mit langer Nase. Es ist mittags um 12, wo alle den Schatten suchen. Es hat über 40 Grad, es hat über 80% Luftfeuchtigkeit. Und Mosambik ist jetzt nicht ein Land, wo besonders viel Tourismus ist. Viele von den Kindern sehen wahrscheinlich das erste Mal einen weißen Mann im Original. Und die sagen sich halt, der Typ, der muss auch komplett den Schuss haben. Das macht überhaupt keinen Sinn, da rumzulaufen. Das ist aber dann so dieses Aufeinanderzugehen, diese Bewegung, wie man das hinkriegt, dass die Kinder zu einem kommen, dass man die nicht erschreckt. Und dann passiert sowas nach 10 Minuten, dass alle Hurra schreien und wir ganz, ganz tolle Momente haben. Also wir haben sogar, da gibt's Filmausschnitte, die habe ich jetzt nicht dabei, da haben wir sogar zusammen getanzt. Irgendwie haben die gesungen und wir haben rumgetanzt und rumgealbert. Und das ist halt das, was es ist. Es ist hier eine Begegnung mit einer Frau auf dem Weg. Und ich grinse jetzt nicht immer so, wenn ich laufe, aber wenn mich jemand freundlich begrüßt, wie das in Afrika gang und gäbe ist, dann grüße ich natürlich freundlich zurück. Und das Sensationelle, ich weiß nicht, ob Sie es bei dem Licht jetzt sehen können, die trägt auf dem Kopf, trägt die ein paar Laufschuhe von Nike. Ich bin mitten in Mosambik. Wir haben das erst später auf dem Foto gesehen und die hat ein paar Laufschuhe von Nike auf dem Kopf. Also für mich schöne Momente. Besonders herrlich war der kleine Mann hier. Der ist eine Zeit lang mit mir gelaufen. Wir denken immer Sport. Wir brauchen für 300 Euro neue Klamotten. Wir brauchen für 400 Euro neue Schuhe. Was wir immer alles brauchen. Der kleine Mann, der ist vielleicht 9 oder 10 Jahre alt, schätze ich. Der ist in diesen Adiletten, die der da unten anhat, ist der mit mir so eine Stunde, anderthalb ist er mit mir mitgelaufen. Ich laufe in der Woche mit Gepäck. Wir haben alles im Rucksack drin. Wir laufen bei Hitze 250 Kilometer. Dann laufe ich natürlich nicht so schnell wie beim City-Marathon. Aber immer noch versuche ich zügig zu sein und bin ja meistens auch so bei den ersten 5 am Ende dieser Rennen. Und der Kleine ist mit. Und das Schöne daran ist, von dem kleinen Mann konnte ich richtig was Tolles lernen. Nach zigtausenden von Wettkampfkilometern in den Wüsten dieser Welt hat der mir was gezeigt. Der ist irgendwann abgebogen, wir sind zusammen gelaufen, dann ist er abgebogen in sein Dorf und dann dachte ich, okay, der ist weg, hab Tschüss gesagt. Und dann kam der hinterm Dorf, kam der wieder und dann hatte der so eine Coca-Cola-Flasche, PET, so 1 Liter, 1,5, in gefroren dabei. Also sie hatten ja einen Kühlschrank, Eisfach, hat er zu Hause für mich diese PET-Flasche geholt, hat mir die gegeben. Bei über 40 Grad und 85% Luftfeuchtigkeit sind sie heilfroh, wenn sie laufen, wenn sie was zum Kühlen kriegen. Ich habe mir die Flasche in den Nacken gelegt, ich habe mir die an die Backe, auf die Brust, überall hin gelegt. Und dann hat der Kleine was gemacht, wo ich von dem kleinen Mann was lernen konnte. Der hat irgendeinen kleinen spitzen Gegenstand gehabt und hat ein Loch in die PET-Flasche reingehauen. Jetzt kennen wir das alle, wenn wir unsere Bierflasche mal Eisfach haben liegen lassen und es macht dann Peng, weil der Druck einfach zu groß ist. Und so ist in der PET-Flasche der Druck auch riesig groß. Und durch das kleine Loch kam das nachher, weil es war heiß, dann hat es halt getaut, dann kam das wie eine Sprühfontäne, wie bei der Wischwaschanlage vom Auto, so ein ganz feiner Film, eiskaltes Wasser. Und ich bin dann so durch Mosambik gelaufen und habe mir immer diese Sprühfontäne für den Kopf gehalten und war dem kleinen Mann so dankbar für diese Idee und für diese Hilfestellung in Mosambik. Und das ist wahrscheinlich der Opa, der ihm jahrelang die Flaschen aufgemacht hat, als die Cola-Flaschen keine Drehverschlüsse hatten, sondern so Kronkorken. Und hat das wohl mit dem Mund gemacht, so wie das aussieht. Ne? Auch ein wahnsinniger Typ. Wenn wir laufen, so wie Antje mit uns in Namibia gelaufen ist, laufen wir eine Woche 250 Kilometer, 500 Kilometer, das kommt immer drauf an. Wir schlafen in Camps, wir haben alle 10 Kilometer einen Checkpoint, weil wir saufen am Tag 12 Liter Wasser. Mit Saufen käme ich gut aus, naturgemäß als Alkoholiker. Um das herzustellen, braucht man aber alle 10 Kilometer einen Checkpoint, weil das Wasser können wir nicht schleppen für eine Woche. An diesen Checkpoints bekommen wir ärztliche Unterstützung, wenn es einem nicht gut geht. Es wird gecheckt, ob die Leute in Ordnung sind und es gibt was zu trinken, damit es von dort aus weitergeht. Dieser Rucksack, den ich hier anhabe, das ist ein Bild aus Jordanien. Da haben wir alles drin, was wir für eine Woche brauchen, außer das Wasser. Da ist Essen drin, da ist ein Schlafsack drin, da ist eine Isomatte drin, da sind keine Wechselklamotten drin, weil ich die ganze Woche immer das gleiche Shirt und immer die gleiche Hose anhab. Man macht sich da viel Gedanken, aber wir sind ja an der frischen Luft, das geht schon. Und damit laufen wir dann durch die Gegend. Da ist ein Schlangenbiss-Set drin, was man als Notfallausrüstung in der Wüste braucht, weil klar, es hat Schlangen, es hat Skorpione. Es kann immer alles Mögliche passieren. Und so laufen wir dann durch Jordanien, durch China, durch die Gobi-Wüste, durch den Dschungel Costa Ricas, was uns dann halt gerade so einfällt. Wir laufen von Camp zu Camp, das nennt sich Etappenlauf. Ein Camp ist jetzt zum Beispiel hier das. Da wohnen, bei diesem Lauf waren ca. 200 Läufer in Jordanien am Start. Das ist das Wadi El Rum. Da wurde Lorenz von Arabien damals gedreht. Und wir leben in diesen Zelten. Die sind alle relativ offen, weil man hat manchmal die Sandstürme in der Wüste. Und weil die so offen sind, kann der Wind dann durch. So geschlossene Zelte, die fliegen weg, die liegen dann da oben irgendwo auf dem Hochplateau und sind im Eimer. Und die Lappen, die brechen einfach zusammen und dann flattert das ein bisschen rum und dann ist es schön. Und das ist das Camp, wo wir nachmittags ankommen. Dort machen wir uns was zu essen, dort trinken wir Tee oder Kaffee, schlafen in diesen Zelten und am nächsten Morgen um 8 Uhr geht es dann weiter auf die nächste Runde, die zwischen 40 und 80, es gab auch schon welche mal mit 120 Kilometern, die wir von dort aus starten und dann wieder in das Camp kommen. Landschaften haben wir natürlich satt und fett. Für mich sind die Wüsten, das ist mein Ding. Jeder hat so, der eine hat das Meer, der andere hat die Berge. Für mich ist es die Wüste aus irgendeinem Grund geworden. Ich liebe die Weite und das Vorhandensein von so viel Nichts. Weil die Landschaft wiederholt sich dann relativ schnell und sie ist beeindruckend, aber es hat nicht so viel Ablenkung, wie man das jetzt im Wald hat oder in den Bergen, weil die Berge, wenn man da auf der Zugspitze steht und hat das Vergnügen, einen Sonnenuntergang zu sehen, das ist sehr beeindruckend und sehr einnehmend. In der Wüste ist es für mich immer so, das ist ein bisschen Spiegel, wenn du da hinkommst und bist gut drauf, dann siehst du einen im Spiegel, der gut drauf ist. Aber wenn du nicht so gut drauf bist, dann siehst du in der Wüste halt jemanden, der nicht so gut drauf ist, und dann musst du mal gucken, was man da machen kann. Das ist ein sehr, sehr ehrlicher Ort. Wir haben viele verschiedene Rennen. Ich habe einen kleinen Film mitgebracht. Das ist ein Rennen in Australien, 520 Kilometer, genannt The Track. Wir sind da von Alice Springs in ein paar Schleifen zum Uluru, zum Ayers Rock gelaufen. Und der Start dieses Rennens war genau ein Jahr nach einer schweren Knieoperation. Ich wusste nicht, ob ich wieder ans Laufen komme. Hatte allerdings Zeit, ein Buch zu schreiben, das da irgendwo hier steht, Running Wild, das auch für Antje der Anlass war, Kontakt aufzunehmen. Also Verletzung kann auch mal ganz, ganz nett sein. Genau an dem Tag, wo die Operation war ein Jahr später der Start in Australien. Eigentlich ein Schwachsinn für ein Comeback, sich gleich das längste Etappenrennen der Welt auszusuchen. Aber ich stehe nun mal so auf Symbolik und das hat mich so angelacht, dass ich das einfach machen musste. Es gab wenig Zeit zum Trainieren, weil ich so lange ausgefallen war. Und es gab nur einen einzigen Deal zu diesem Rennen. Und das sind halt die Bilder, die jeder für sich entwickelt. Die Antje mit ihrem Plan hatte, mit dem Laufen und später dann halt auch in der Wüste zu laufen. So sind Bilder sehr hilfreich. Wir alle wissen, dass Bilder viel, viel mehr bewegen können als Worte. Und ich hatte einen Deal mit meiner Tochter Mara. Ein wunderbares Kind, ein ganz besonderes Kind, weil sie durch einen Gendefekt geistig behindert ist. Wir haben uns alle sehr lieb. Das ist eine sehr innige Beziehung. Und vor dem Rennen habe ich einen einzigen Deal gemacht. Das war ein einziges Bild, das mich 520 Kilometer begleitet hat. Und das wird sich im Film dann gleich auflösen, was es war. Das verrate ich mir noch nicht. Es waren zwei Kameramänner vom ZDF dabei, die das für die ZDF-Sportreportage gedreht hatten. Und jetzt hoffe ich mal, dass der auch mit Ton startet. Findest du den Ton? Ja. So, jetzt gibt es mal 7 Minuten Australien. Draußen ist es kalt, Australien ist es warm. Genießt es erstmal und ich komme dann gleich zurück. Wird der Läufer hier gewinnen oder die Läufer, die ersten drei sein, die in dieser Woche die wenigsten Probleme haben. Mental wie auch physisch.
ja auch verdurstet irgendwie zwischendurch. Ich habe so Krämpfe gehabt. Ich stand echt schreiend im Wald.
Halleluja! Känguru! Was für eine Scheißarbeit heute, ey! Dachtarbeit, ey!
So, wie wir gerade feststellen, ist irgendwie synchron, also Bild und Ton nicht synchron. Ja, lass uns mal weiterlaufen und du lässt mal Mikro offen, dann sage ich sowas dazu. Gut, ich moderiere das mal, mach den Ton aus. Ich moderiere das mal jetzt ein bisschen co, da gibt es ein technisches Problem. Die ersten beiden Tage nach der Knieoperation, es gingen die ersten beiden Tage durch den Nationalpark immer nur rauf und runter. Da bin ich ziemlich im Eimer und hatte Mörderkrämpfe im Wald gehabt, weil ich das bergauf, bergunterlaufen nicht trainieren konnte durch die Knie-OP. Und hatte am ersten Tag, wir waren 25 Starter, lag ich auf Platz 9 oder 10, weil das in den Bergen überhaupt nicht geklappt hat. Danach kamen wir ins Flache und haben uns dann, oder der feine Herr Fuchsgruber hat sich dann langsam vorgekämpft. Das ist der Zieleinlauf vom vierten Tag, wo ich dann gemerkt habe, es ist anstrengend, aber ich kann mich langsam vorarbeiten. Da steht halt der Veranstalter und hier Frank Reintjes, das ist derjenige, der das Rennen nachher gewonnen hat. Das ist der Veranstalter Jérôme Lollier, eine französische Agentur, die das in Australien veranstaltet. Das ist Michael Serafin aus Braunschweig, der kriegt gerade, das ist jetzt mein Fuß, durch einen Sturz musste der Zehennagel geöffnet werden und entfernt werden, was dann ein bisschen schmerzhaft ist. Man hört dann auch im Originalton, wenn ich, dass ich ein bisschen jammere, wie es dann halt so ist, wenn Männer Schmerzen haben und jammern, aber so ein Zehennagel, das tut natürlich auch weh. So, hier läuft dann an der Stelle Musik, ganz malerisch, und wir haben den Sonnenuntergang. Es ist eins der Camps, die jetzt mit Zweimannzelten ausgestattet sind, weil das Rennen auch nicht so groß ist. Umziehen für die Nacht in der Abendsonne, Abenddämmerung. Da gebe ich jetzt ein Interview, weiß ich jetzt aber selber nicht. Achso, da werde ich gefragt, wie das ist. Und ich sage halt, es ist mir immer sehr wichtig bei den Rennen, dass alle am Ende des Tages gesund reinkommen. Weil ich habe Rennen erlebt, zwei Stück, wo Teilnehmer im Rennen verstorben sind. Bei meinem ersten großen Lauf, beim Marathon des Sables, bin ich auf der langen Etappe mit einem Läufer aus Frankreich zusammengelaufen. Und der ist in der Nacht in seinem Zelt dann an Herzversagen gestorben. Das ist, wenn man sich, das ist immer sehr traurig und es ist sehr bitter. In dem Moment, wo man sich kennt, ist es natürlich noch dramatischer. Ich habe es nie erlebt, dass Menschen umgekommen sind durch Unfälle oder Schlangenbisse oder Skorpione. Es gibt Kontakte mit Tieren, das ist manchmal auch nicht so schön. Aber da ist noch nie einer dran gestorben. Wenn jemand gestorben ist, war das immer, weil die, ich habe es ja nur bei Männern mitgekriegt, sich überanstrengt haben. Da hatte ich mich auf die Schnauze gelegt und zwar ziemlich massiv. Bin an einem Stein hängen geblieben, aber es ging so schnell, dass ich wirklich den ganzen Schwung des Runterfallens mit dem Gesicht gebremst habe. Ich hatte an den Händen keine Abwehrspuren. Das ist, wenn man so tagelang läuft, jeden Tag 80 Kilometer, wird man natürlich auch mal etwas müde und passt nicht mehr so auf. Und da war halt irgendwie die Lippe dick und die Nase blutete, die war aber nicht gebrochen, das wusste man nur im ersten Moment nicht. Ich hatte dann der Arzt hier, Canal Aventure, der Bruno, hat dann mit mir noch einen Check gemacht, ob mein Schädel in Ordnung ist, weil bei solchen Stürzen hat man auch schon mal schnell eine Gehirnerschütterung. Die hatte ich auch. Sein Test war, ich soll auf Französisch von 1 bis 10 zählen. Das ist ein Franzose, der Bruno. Und da ein bisschen Französisch kann, habe ich das dann fehlerfrei hin. Er hat es natürlich nicht so richtig ernst gemeint, aber es muss gecheckt werden, ob du noch bei Verstand bist, weil du gehst ja wieder raus allein in die Wüste oder hier ins Outback. Und da hinten links nach der nächsten Kurve bin ich erstmal ins Gebüsch und habe mich übergeben, was halt ein deutliches Zeichen für eine Gehirnerschütterung ist. Aber das ist dann jetzt halt Extremsport und da passiert sowas, das geht dann schon irgendwie weiter, man erholt sich davon auch wieder. Das ist schön, meinen eigenen Film zu moderieren, das habe ich auch noch nie gehabt. Ja, morgens ist es kalt, also nachts waren es 3 Grad. Man ging gar nicht gerne aus dem Zelt raus, weil man wirklich Sorge hatte, dass einem irgendwas am Körper abfriert. Aber auch das geht. Die Temperaturen tagsüber waren relativ moderat mit Anfang 30 Grad. Das ist unser Freund. Der, den Sie gerade gesehen haben, der hat gerade vor 2-3 Wochen alle seine Hände und seine beiden Hände und seine beiden Füße beim Yukon Arctic Race verloren, weil er verloren gegangen ist und bei minus 50 Grad dann in große Schwierigkeiten kam, aber es Gott sei Dank überlebt hat. Es ist manchmal ein wenig gefährlich, was wir da tun, aber die Fahrt auf der A4 ist auch nicht ohne. Das heißt, man kann jetzt nicht immer sagen, Extremsport ist dann direkt, die sind alle irre. Ich sage gerne, ich bin ein frei umherlaufender Irrer oder ein Suchender. Das bin ich grundsätzlich im Leben, ob ich das mache oder ob ich als Alkoholiker, als Süchtler auch immer so ein Grenzgänger bin. Aber es ist schon immer mit Kalkül und mit Überlegung. Mir ist noch nie was passiert. In jetzt fast 4000 Kilometern Wettkampf in den Wüsten hatte ich mal einen Muskelfaserriss. Der kann dir hier aber in Leipzig beim Marathon ganz genauso passieren. Das hat ja jetzt nichts mit... So, jetzt steht das Bild. Gut. Anyway, dann machen wir... Jetzt geht er wieder von vorne. Pass auf, ich mache das mal hier über die Fernbedienung. Also, leider hat es jetzt technisch nicht geklappt und das bewegt sich... So, da müssen wir gerade einmal nochmal durch. Sorry, da ist ein Fehler drin. Am Ende des Rennens sind wir nach 400 Kilometern, kam dann die lange Etappe. Wir hatten das große Vergnügen, nach 400 Kilometern nochmal eine Etappe zu rennen mit 120 Kilometern. Bei dem Film würde man jetzt sehen, wie ich da im Ziel einlaufe. Und tatsächlich, ich war auf Platz 3 vor der letzten Etappe mit 50 Minuten Vorsprung zum Viertplatzierten, hatte mich über die Woche von Platz 10 bis Platz 3 vorgearbeitet. Und am Ende fehlen mir nach 520 Kilometern und 63 Stunden, die wir unterwegs waren, fehlen mir 7 Minuten zwischen dem 3. und dem 4. Platz. Das heißt, ich komme ins Ziel rein, das Kamerateam ist da und der französische Veranstalter sagt mir, ja, du hast leider den 3. Platz jetzt gerade um 7 Minuten verloren. Ich mache mal kurz ein blödes Gesicht. Und dann kommt eine sehr rührende Einstellung, die wir jetzt hier nicht sehen. Ich bin dann sehr gerührt, weil der Deal mit meiner Tochter war, dass ich ihr versprochen habe, in dieser Situation, dass ich nach der OP nicht wusste, was geht und wie weit ich laufen kann, hatte ich nur einen Deal. Ich habe versprochen, ich werde in Australien nicht einmal gehen, ich werde nur laufen. Und das war der einzige simple Deal und das war das einzige Bild, das ich für Australien mitgenommen habe. Und genau so ist es nachher auch gekommen. Die 7 Minuten, die ich verloren habe auf dem 3. Platz, geschenkt, vollkommen egal. Ich habe dieses Versprechen meiner Tochter gehalten und habe alles richtig gemacht. Ich hatte keine Schmerzen, ich habe das überlebt und hatte eine wunderbare Zeit und habe seitdem auch wieder viele Rennen gemacht und das funktioniert alles wieder. Das zu dem Thema Bilder, wie Antje sie hatte, Konzepte, wie Antje sie umgesetzt hat. Das ist schon sehr schön, wenn man das für sich ein Thema hat, bei mir das Laufen, für sie vielleicht irgendein anderes Thema, wenn man das so umsetzen kann. Hier haben wir noch Landschaften und da wir pünktlich... Achso, ja gut, was wir jetzt noch haben. Mein nächstes Rennen, 4 Wochen, fliege ich nach Südafrika, nach Johannesburg und werde da was versuchen, was ist so... Das Rennen findet überhaupt erst das 2. Mal statt. Ich werde 413 Kilometer in Südafrika durch den Busch rennen und zwar das am Stück. Wir werden... Mittwoch, den 18. April, werden wir starten, mittags um 12. Und wer nach 413 Kilometern als erster dort Blyde River Canyon ankommen wird in Südafrika, wird dieses Rennen gewonnen haben. Und der zweite ist zweiter und der dritte ist dritte. Ein ziemlich simples Format. Es gibt eine Startlinie und es gibt eine Ziellinie. Dazwischen sind 413 Kilometer. Wir haben GPS dabei, das heißt, wir werden nach GPS navigiert. Und der nach 4 Tagen vielleicht als erster da ist, der hat das gewonnen. Mein Konzept ist im Moment 12 Stunden laufen, 1 Stunde schlafen, 12 Stunden laufen. Wir haben Essen dabei, wir haben Checkpoints unterwegs, wie eben schon angedeutet. Und das ist das nächste Abenteuer, auf das ich mich sehr freue, in 4 Wochen. Und wenn jemand von Ihnen heute eine längere Heimreise nach der Messe in Leipzig hat, zum Beispiel 200 oder 300 Kilometer, machen Sie sich nichts draus. Ich laufe dann in 4 Wochen halt 400 Kilometer nach Hause. Es geht auch. So, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Nadja Kneißler für die Einladung. Und Antje, wo ist meine Antje? Unsere Heldin aus Dresden ist gerade nicht da. So, kommen Sie gut nach Hause. Vielen Dank.
Und auch hier, wer noch ein Buch von Raphael Fuchsgruber signiert haben möchte, hier vorne an der Ecke gibt's noch Bücher und da gibt's auch noch mal Raphael Fuchsgruber. Vielen Dank und kommen Sie später alle gut nach Hause.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.